als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren und ihnen die Verheißung eines Retters gesagt wurde, jetzt muss es doch endlich soweit sein. Nein, Gottes Zeit geht anders. Gott weiß genau, wann die Zeit ist. Und er brauchte dazu auch einen Kaiser Augustus, der den Befehl gab, dass die Welt geschätzt würde. Mit Steuerlisten eintragen, naja, vielleicht kann ich ein bisschen Geld rausholen. Augustus hat nie daran gedacht, dass er damit eine Verheißung Gottes erfüllt. Er hat nur seinen Steuersäckel gesehen, was er brauchte, um sein Leben zu halten, um die Armee zu rüsten. Das war ihm wichtig. Aber Micha hat es eben gesagt, in Bethlehem wird er geboren. Und wir haben es ja vorhin gehört, Maria war in Nazareth und nicht in Bethlehem. Der Befehl des Kaisers musste dazu reichen, dass Maria mit Josef oder Josef mit Maria sich aufmachen mussten, um nach Bethlehem zu kommen, um dort in Bethlehem den Verheißenen zur Welt zu bringen. Gottes Zeit ist eine andere Zeit. Früher als Kinder wurde uns oft ein Spruch gesagt, wenn wir so nicht darauf warten konnten und wollten, Gott muss doch endlich mal eingreifen, muss doch den, der mir immer Probleme bereitet, der mir auch immer wieder auflauert, der mich schlägt, haben wir als Kinder auch alles erlebt. Gott muss doch endlich mal. Und dann kriegten wir immer zu hören, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Ja, Gott lässt sich von uns nicht zwingen, wenn seine Zeit da ist, dann geschieht das, was er verheißen hat. Und Paulus nennt diese Geburt an Titus die Freundlichkeit Gottes, die unter uns erschienen ist. Was haben die Menschen für ein Bild von Gott? Wir haben als Kinder auch gesungen. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, aber ich denke mal, Christel und Paul, und ihr werdet es auch noch kennen, vielleicht auch noch so Angelika und Hartmut. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wir haben das immer so gesungen, dass es uns persönlich zur Wachsamkeit aufruft. Dass wir aufpassen und dass wir wissen, dass Gott uns eben sieht. Aber nicht als der, der nur darauf wartet, jetzt mit den Knüppel reinzuschlagen. Und so wurde es ja dann auch in späteren Generationen immer wieder übermittelt, dieses Lied kann man doch gar nicht singen. Gott wartet doch nur darauf, dass du mit den Augen etwas Verkehrtes siehst oder dass du mit den Ohren etwas Verkehrtes hörst, dass dein Herz voller Schuld ist und dann wird er dich bestrafen. Nein, Gott, wenn er uns anschaut, sieht er uns an, wo er uns helfen kann. Das ist Gottes Blick auf uns, auf unser ganz persönliches Leben. Und damit ist die Barmherzigkeit Gottes, die Paulus hier beschreibt, spürbar und sichtbar. Gott hat ein Herz voller Erbarmen für uns Menschen, für die verlorene Welt. Gott will es einfach nicht wahrhaben und nicht eingestehen, dass alle Menschen verloren gehen. Gott hat ein Herz voller Barmherzigkeit. Und als Jesus in diese Welt gekommen ist, hat Gott diese Barmherzigkeit offenbart. Geboren von einer Frau. Paulus schreibt nicht von einer jungen Frau, weil er auch einen oder von einer Jungfrau, weil er den Wert darauf legt, dass Christus als Mensch geboren wurde. Und als Mensch kann er nicht einfach vom Himmel fallen, sondern muss er auf dem natürlichen Weg einer Geburt auf diese Erde kommen. Von einer Frau ist Christus geboren in unser Fleisch und Blut. Er hat unser Fleisch angenommen. Und das nicht nur, weil es eben mal eine interessante Geschichte sein sollte, sondern weil er damit wirklich ein Ziel verfolgt hat. Gott hatte seinem Sohn gesagt, dass er es ist, der die Menschheit erlösen wird. Das ist Gottes Freundlichkeit, Gottes Barmherzigkeit mit uns Menschen. Und Jesus Christus als Mensch wurde unter das Gesetz getan. Er hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, aber ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und weil er in allen Punkten des Gesetzes nicht schuldig geworden ist, darum konnte er auch später sagen, wer von euch Anklägern, die ihr mich jetzt zum Tode verurteilen wollt, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und wenn die gekonnt hätten, die hätten ihm garantiert alle Sünden, die er begangen hat, nachgewiesen. Aber sie konnten es nicht, weil er unschuldig war. Aber er hat sich unter das Gesetz gestellt. Er war der, der für uns die Schuld auf sich genommen hat. Die Schuld, die im Gesetz uns eben auch vor Gott als Sünde erscheinen lässt. Jesus ist darum Mensch geworden, dass er mit uns Menschen mitfühlt. Er ist versucht worden in allen Dingen. Das ist einmal die innere Art, die Jesus bei uns Menschen kennengelernt hat. Als Sohn Gottes in der Herrlichkeit, als Wort Gottes, durch den alle Dinge geschaffen sind, hat er diese Versuchungen nicht erlebt. Aber als Mensch hat er alle Versuchungen erlebt, wie wir Menschen, und war doch ohne Schuld. Er hat sich nicht nur unter das Gesetz gestellt, er hat sich unter unsere Sünde gestellt. Er, der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde machen lassen. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, dass er die Schuld der Welt trägt. Sein Opfer liegt fast 2000 Jahre zurück, wenn wir mit der Zeitrechnung gehen wollen. Damals am Kreuz auf Golgatha, da hat er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Und das war nicht nur für den Augenblick, wo er dort am Kreuz hing. Dieses Wort gilt uns heute und gilt in Ewigkeit, nicht Entschuldigung, bis in Ewigkeit, in alle Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird es eben nicht mehr die Gnade sein, wenn er wiederkommt, dann wird es nicht mehr die Barmherzigkeit Gottes sein, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird er zunächst seine Gemeinde heimholen und dann wird er die Welt richten. Und er wird die Welt nicht richten wegen all ihrer Schuld und wegen all ihrer Sünde. Er wird sie darum richten, dass sie ihn als Sohn Gottes abgelehnt haben. Das ist die Sünde, sagt Jesus. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich, den Sohn Gottes, glauben. Alles andere, Mord, Totschlag, Kriege, Kriegsführung, sind alles Folgen dieser einen Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Aber zunächst hat Jesus, dass er unsere Schuld getragen hat, uns die Möglichkeit gegeben, nicht mehr Knechte, nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein. Das sind wir von Geburt, weil wir in diese Welt voller Sünde hineingeboren werden. Nils hat es ja letztens erst gesagt, für die, die hier waren, vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ein kleines Kind, das auf die Welt kommt, weiß nichts von Schuld und Sünde. Ein kleines Kind hat noch keine Sünde begangen. Aber man braucht einem Kind nicht beibringen, dass es in einer gewissen Zeit erkennt und erfährt, naja, wenn ich nicht ganz die Wahrheit sage, dann komme ich vielleicht ungestraft davon. Wenn ich mal meiner Mutter, meinem Vater nicht gehorsam bin, naja, vielleicht machen die mal einen kleinen Einschnitt und sagen, naja, war ja nicht so schlimm. Es kommt auch die Zeit, wo ein Kind, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das mitgemacht, wo ein Kind einfach voller Widerspruch ist. Es kommt einfach so und ist normal in dieser Welt. Wo es einfach Mutter und Vater sagt, ihr versteht mich nicht, ihr habt keine Ahnung, wie das Leben ist. Was ihr mir sagen wollt, das weiß ich alles, ist alles Unsinn, alles Quatsch. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, in der ihr groß geworden seid. Das braucht man den Kindern nicht beibringen. Das ist einfach so. Und wir sind in die Knechtschaft der Sünde hineingeboren. Wir müssen Dinge tun, die wir nicht wollen. Wenn uns das als Sünde bekannt ist und wir dann doch immer wieder hinfallen, dann ist das so, dass wir etwas tun, was wir nicht wollen. Aber dafür ist Christus gestorben. Seine Vergebung, die er am Kreuz erworben hat, die gilt für uns heute. Und wenn wir von dem Bad der Wiedergeburt sprechen, dann geht es darum, dass dieses Bad der Wiedergeburt einmal im Leben geschieht. Vor dem letzten Abendmahl, oder vor dem ersten Abendmahl besser gesagt, vor dem Abendmahl, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, hat er ihnen die Füße gewaschen. Ihr wisst, was da Petrus sagt, Herr, mir aber nicht. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Na ja, dann musst du mich ganz und gar waschen. Und was sagt Jesus? Wer gereinigt ist, der ist rein. Wer im Bad der Wiedergeburt Gottes Kind geworden ist, als Gottes Kind geboren, der ist rein. Aber wir laufen nun mal in dieser Welt und beschmutzen uns die Füße. Und darum ist es immer wieder notwendig, dass wir uns auch dessen bewusst sind, dass wir die Reinigung brauchen. Aber die Wiedergeburt ist geschehen und wir sind darum nicht mehr Knechte der Sünde, sondern Kinder Gottes. Kinder Gottes. Ist auch so ein Begriff. Wie kann man ein Kind Gottes sein? Wie kann man denn einfach so sagen, Gott ist unser Vater? Ich kann es nicht begreifen. Aber ich weiß, dass es in mir bezeugt ist, dass ich Gottes Kind bin. Und jeder, der die Wiedergeburt erlebt hat, darf und muss es wissen, ich bin Gottes Kind. Aber eben auch nur der, der die Wiedergeburt erlebt hat, der in Gott hineingeboren ist. Ich habe in einer Auslegung gelesen, weil wir Kinder sind und Vater sagen dürfen, das war zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, überhaupt nicht vorstellbar, dass irgendein Mensch zu einem fremden Vater gesagt hätte. Das wäre Todesstrafe gewesen, wenn es in höheren Schichten gewesen wäre. Wenn ein Sklave, der vielleicht gut mit seinem Herrn konnte oder sein Herr gut mit seinem Sklaven war und die sich gut verstanden haben und der Sklave hätte sich erlaubt, zu dem Herrn Vater zu sagen, das wäre Todesstrafe gewesen. Aber weil wir Kinder sind, von Gott geboren, und darum hat Jesus uns auch gelehrt, das Vater unser zu beten. Und später sagt er einmal seinen Jüngern, in meinem Namen werdet ihr den Vater bitten. Also Jesus gibt uns da schon das Recht, zu Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, Vater zu sagen. Und wenn wir zu Gott Vater sagen dürfen, so ist das auch gleichzeitig die Urkunde dafür, dass wir Erben sind. Wir sind Erben. Und nicht von 100 oder 1000 oder 100.000 oder einer Million Mark oder Euro oder was auch immer. Wir sind Erben der Herrlichkeit Gottes mit Christus Jesus. Das ist so eine Aussage, die man nicht erfassen kann. Also für mich, mit meinem menschlichen Verstand, ist das eine Aussage, die ich nicht erfassen kann. Und dennoch weiß ich es durch den Geist, der mir gegeben ist, der von Gott ausgegossen ist, in unser Herz, so schreibt es Paulus. Damit haben wir die Garantie, die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit dieser Gewissheit, lasst uns daran denken, dass Jesus einmal als Kind auf diese Welt gekommen ist, dass er ohne Schuld und Sünde auf dieser Welt gelebt hat, trotzdem unsere, meine Schuld auf sich genommen hat, ja sich selbst für uns zur Sünde hat machen lassen, auf dass wir die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu werden, in seinem Erbarmen, durch seine Barmherzigkeit. Und dass wir das glauben und erfassen dürfen, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben kurz vor Weihnachten noch eine Post bekommen von Meinolf. Sicher hat der eine und andere gelesen, aber es war mir doch noch ein Anliegen, euch das noch einmal vorzulesen, wer den Brief nicht bekommen hat. Ihr Lieben, stellt euch einmal die folgende Situation vor, also nur eine Vorstellung. Bei einem Autounfall wird eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen wird geschickt und kommt gerade noch rechtzeitig, um den Verletzten zu retten. Der Verletzte will sich aber nicht helfen lassen. Er wehrt sich mit allen Mitteln und stößt den Sanitäter von sich. Weil der Sanitäter jedoch nicht wieder geht, zieht der Verletzte eine Pistole und erschießt den Sanitäter. Anschließend stirbt der Verletzte. Vielleicht fragst du jetzt, was ist denn das für eine grausame Geschichte? Kommt dir das wirklich nicht bekannt vor? Das ist die Weihnachtsgeschichte mit Fortsetzung bis Karfreitag. Christus, seinen eigenen Sohn, weil die Menschen hoffnungslos verloren sind, schickt Gott einen Retter, Jesus Christus, seinen eigenen Sohn. Die Menschen wollen sich aber nicht helfen lassen und ärgern sich über die Aktivitäten eines Retters. Weil er aber keine Ruhe gibt, schlagen sie ihn ans Kreuz. Ich hoffe, du gehörst zu denen, die ihre Situation erkannt haben und sich retten lassen. Hat mich doch bewegt und ich wollte es einfach für die, die es nicht gelesen haben, euch einmal weitergeben. Ja, dann lasst uns jetzt unserem Herrn Jesus danken in einer Gebetsgemeinschaft für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit, die er uns offenbart hat. Wir wollen beten.